Herzlich willkommen bei Klartext Logistik. Chefredakteur Matthias Rathmann und Professor Dirk Engelhardt vom BGL diskutieren über die aktuellen Brennpunkte der Transportbranche. Ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Klartext Logistik, zu unserer inzwischen vierten Folge. Wir beschäftigen uns heute mit der Elektromobilität und insbesondere mit der Elektromobilität im schweren Güterverkehr. Ich begrüße einmal ganz herzlich Dirk Engelhardt vom BGL. Er ist als Experte in jedem unserer Podcasts eine Bereicherung. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo Matthias, vielen Dank für die netten Worte.
Und wir haben heute einen Gast dabei, nämlich den Christian Zimmermann. Er ist Koordinator E-Mobility Consulting bei Mercedes-Benz Trucks Deutschland und aus Berlin heute zugeschaltet. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du dabei bist.
Von meiner Seite auch. Schön, dass ich dabei sein darf.
Gut, wir reden über E-Mobilität im schweren Bereich. Das ist die Königsdisziplin. Beginnen wir vielleicht aber im Kleinen, nämlich beim Individualverkehr. Wir sehen ja, gefühlt jeder hat inzwischen ein E-Bike. Die E-Autos fahren in großer Anzahl vor. Steigen wir mal ein, so wie unser eigenes Mobilitätsverhalten ist, beziehungsweise das unserer Arbeitgeber. Beginnen wir vielleicht beim BGL. Lieber Dirk, wie ist es denn bei euch? Wer kommt denn schon batterieelektrisch zur Arbeit, beziehungsweise mit dem Jobbike per Muskelkraft?
Also die meisten unserer Mitarbeiter, die hier in Frankfurt ansässig sind, fahren mit einem normalen Fahrrad. Die Kollegen, die einen Firmenwagen haben ein E-Fahrzeug oder ein entsprechendes Hybridfahrzeug. Und von daher sind die schon bemüht, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Ihr seid auf einem sehr guten Weg. Perfekt. Bei Mercedes-Benz Trucks wird das wahrscheinlich entsprechend höher sein, die Quote, kann ich mir vorstellen, denn ihr habt ja die Kompetenz und die Angebote im Hause. Wie sieht es denn da aus mit dem Weg zur Arbeit?
Ja, genau. Also wir haben ja noch durch die frühere Kooperation oder der Daimler AG natürlich den Stern noch vorne drauf bei den Autos und fahren da natürlich auch so gut und so viel wie möglich schon mit dem E-Auto zur Arbeit oder jetzt wir auch dann zu Kunden mit dem E-Antrieb.
Ja. Perfekt. Bei uns im Verlag kommen nicht so viele mit dem Fahrrad, aber ich muss sagen, viele sind mit dem ÖPNV unterwegs und das trägt ja auch zum Klimaschutz bei. Also insofern müssen wir uns da auch keine Sorgen machen. Jetzt springen wir mal eine Fahrzeugklasse hoch und kommen vom E-Auto zu dem kleinen und beziehungsweise mittelschweren Elektro-LKW. Es kommen immer mehr in den Markt und auf die Straße und insofern haben auch die ersten BGL-Unternehmer ihre Fahrzeuge im Einsatz und erste Erfahrungen gesammelt. Dirk, was hörst du denn von euren Unternehmen? Wie sind die Rückmeldungen?
Ich weiß nicht, lieber Matthias, woher du deine Informationen hast. Bei meinen Mitgliedsunternehmen sind die wenigsten im Moment mit einem E-Lkw unterwegs, weil wir ja hauptsächlich die schwere Klasse vertreten, also die 40-Tonnen-Fahrzeuge. Und da ist der Anteil an E-LKWs noch sehr, sehr überschaubar. Stand August diesen Jahres waren es von den 800.000 Fahrzeugen, die jeden Tag in Deutschland im Einsatz sind, ungefähr 475 Fahrzeuge. Ich hatte es im letzten Podcast schon erwähnt, das ist eine Quote von 0,059%. Also bei unserem Mitgliedsunternehmen noch sehr überschaubar. Da müsstest du eher die Cap-Branche, Kurier-Express-Paketdienstleister fragen.
Nein, ich würde sagen, wir fragen unseren weiteren Experten, nämlich den Christian, der bestimmt nicht müde wird, euren Mitgliedsunternehmen auch mal ein Erprobungsfahrzeug für die letzte Meile bzw. die Distribution zur Verfügung zu stellen. Christian, ist dem so? Ist halt ja mit Sicherheit auch dran, letztendlich dann den Branchenunternehmen die E-Mobilität schmackhaft zu machen, dass man einfach mal erste Tests fahren kann, dass man mal leihweise so ein Fahrzeug zur Verfügung bekommt.
Ja, genau. Also man kann schon sagen, das Interesse ist grundsätzlich da. Die Logistiker stehen auch dem Ganzen positiv entgegen. Ich denke, jeder weiß gerade auch seit gestern auch oder dem Urteil mit Karlsruhe durch die Haushaltsplanung jetzt mit dem nächsten Förderaufruf ist auch eine gewisse Verunsicherung da jetzt, wie es in Zukunft weitergeht. Das betrifft alle. Das merken wir als OM natürlich auch mit dem Kunden gemeinsam. Ja, dass wir da jetzt vor einer größeren Herausforderung wahrscheinlich erstmal stehen werden. Trotzdem, das Interesse ist sehr hoch. Wir haben Testfahrzeuge, die Kunden nehmen das auch breit an. Nur natürlich, die Politik spielt hier gerade noch eine große Rolle, sodass das Technische eigentlich gar kein Problem mehr ist, sondern wirklich, wie geht's jetzt mit dem Thema Förderung weiter? Ja, die Mauterhöhung ist jetzt ja auch schon ein bisschen durchgedrungen. Ich denke, das wird auch in Zukunft nochmal einen besseren Drive, sag ich mal, für die Transformation aufnehmen, wenn ich das schon vorwegnehme, aber trotzdem, das politische Thema ist gerade im hohen Kurs.
Greifen wir alles gleich auf, weil die Förderkulisse und der regulatorische Rahmen natürlich immens wichtig sind für den Erfolg und für den Markthochlauf. Aber vielleicht, Dirk, weil wir auch gerade beim Angebot waren und dass letztendlich die schwere Klasse ja das maßgebliche Segment auch für eure Unternehmen ist, Da tut sich ja trotzdem was. Ich erinnere mich, ist nicht lange her, am 10. Oktober, da gab es den Big Bang auch von Daimler Truck, die Vorstellung des batterieelektrischen Flaggschiffs, nämlich des eActros 600. Vielleicht Christian zunächst an dich. Was war das für ein Gefühl, dann das Fahrzeug zu erleben, worauf man ja wirklich nicht Wochen, sondern Monate bis Jahre lang hingearbeitet hat?
Ja, natürlich überragend. Also dann endlich das Fahrzeug vor sich zu sehen, jetzt dann auch seit dem 15. im Verkauf zu haben, ist natürlich ein super Gefühl. Auch für uns in der Beratung ein Produkt jetzt dann auch, ja, sag ich mal, verfügbar zu haben, auf dem Markt zu haben, mit den Kunden da jetzt in die Projekte reinzugehen, das ist überwältigend. Und eben auch mit den neuen Spezifikationen, 500 Kilometer Reichweite, neue Batterietechnologie mit der E-Achse. Das sind natürlich alles Prämissen, die sprechen eigentlich nur für den Umstieg, ja.
Und Dirk, du hast es gesagt, die kleineren Fahrzeuge eher für den Cap-Bereich, vom anderen Verband. Aber das ist jetzt wirklich ein Segment, wo ihr direkt angesprochen seid. Ihr werdet das beobachtet haben. Ging da so quasi ein Ruck durch die Branche als Meilenstein? Der Platzhirsch hat ein entsprechendes Angebot. Man kann es ab sofort bestellen. Wie kam das bei euch an?
Ja, ich möchte vielleicht zwei Sätze weiter ausholen. Zum einen möchte ich die Aussage von Christian unterstreichen. Ja, das Interesse bei unserem Mitgliedsunternehmen ist groß. Unsere Mitgliedsunternehmen wollen auch Teil der Antriebswende sein und ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch die Tatsache, dass die Politik immer wieder den Herstellern vorgeworfen hat, ihr habt nicht geliefert, ihr habt die Antriebswende verschlafen. Ich würde es eher umdrehen, würde sagen, die OEMs haben jetzt wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, haben Fahrzeuge auf den Markt gebracht und im Gegenzug streicht die Politik die entsprechenden Förderprogramme. Und ich kann nur sagen, so wird das nichts mit der Antriebswende. Unsere Mitgliedsunternehmen würden gerne investieren, können es aber nicht, weil die Mehrkosten einfach im Moment betriebswirtschaftlich nicht darstellbar sind. Dafür braucht man ein entsprechendes Förderprogramm, wie es im Pkw-Segment entsprechend auch der Fall war und ist.
Und das haben wir jetzt erlebt. Also man hat den Herstellern ja wirklich vorgeworfen, den Etablierten. Ihr hängt am Diesel, das geht alles zu langsam. Aber jetzt ging es so schnell und alle hiesigen Hersteller sind lieferbar bzw. haben jetzt entsprechende Fahrzeuge für das schwere Segment vorgestellt, batterieelektrische Lkw. Und dann eben kommt, wie gesagt, kommt dieses Störfeuer, dass man dann sagt, man hat keine Fördermittel mehr. Wenn wir die beiden Akteure, nämlich Mercedes-Benz Trucks und BGL, heute im Podcast haben, eben ihr beide wart ja quasi auch, habt eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin veranstaltet, um darauf hinzuweisen, was im Argen liegt. Lieber Dirk, magst du wiederholen, was die Kernforderungen waren, was jetzt wirklich passieren muss zugunsten einer Antriebswende, die erfolgreich verlaufen soll?
Ja, das war nicht nur eine einfache Pressekonferenz. Da sind wir der Bundespressekonferenz sehr dankbar, dass sie uns eingeladen haben. Das waren als Akteure einmal MAN, dann war es Daimler Truck, das war der Deutsche Speditions- und Logistikverband, der DSLV und der BGL, also alle großen Akteure auf dem entsprechenden deutschen Logistikmarkt, Hersteller und auch die Nutzerseite. Wir haben ganz klar an die Politik adressiert und haben gesagt, wie ich es eben schon mal in der vorherigen Antwortbeitrag erwähnt habe, unsere Mitgliedsunternehmen wollen ihren Beitrag zur Antriebswende und damit zum Klimaschutz leisten. Liebe Politik, ihr müsst die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Erstens, wir brauchen eine Förderkulisse, die die Mehrkosten annähernd ausgleicht. Zweitens, wir brauchen eine entsprechende Tank- und Ladeinfrastruktur, um die Fahrzeuge auch unterwegs, wenn wir nicht über Depot laden, laden zu können. Und das am besten in der 45-minütigen Pause, die der Fahrer einlegen müsst. Liebe Politik, ihr müsst als dritten Punkt mit den Netzbetreibern sprechen. Wir brauchen die entsprechenden Stromnetze, dass diese Tank- und Ladeinfrastruktur auch entsprechend installiert werden kann. Und viertens, wir müssen doch über die Mehrgewichte reden. Gerade das ist natürlich nochmal ein Thema, was einige Unternehmer doch sehr stark umtreibt.
Christian, ihr wart mit bei der Pressekonferenz vertreten, das Unternehmen Daimler Truck. Das heißt, ihr würdet natürlich alle Forderungen auch unterschreiben. Wenn man jetzt eine rausgreifen müsste, was ist denn die wichtigste? Oder hängen alle irgendwie unmittelbar miteinander zusammen?
Naja, im Endeffekt hängt es schon alles miteinander zusammen. Ich denke, für uns jetzt, um den nächsten kurzfristigen Schritt zu gehen, ist es natürlich das Thema Förderung. Ich würde jetzt aber auch vielleicht weniger dann auf den Truck gucken, weil ja, wir werden auf der Technologieseite, auf der vielleicht auch Kostenseite da auch etwas ja wirtschaftlicher werden, sage ich mal so, eher auf die Infrastruktur zu gehen. Weil hier haben wir eben das Henne-Ei-Problem. Wir sprechen mit vielen Logistikern, die sagen, okay, Fahrzeug mit einem guten Strompreis, wenn ich optimal das Fahrzeug einsetze, kann ich dann auch schon über ja 6 Jahre auch ohne Förderung wirtschaftlicher unterwegs sein wie ein Diesel, wenn da die Infrastruktur nicht wäre. Ja. Und das sind halt im Kern die Mehrinvestitionen, die halt dann auf den Logistiker zukommen, wo er halt erstmal schlucken muss und sagt, wenn die mir nicht gefördert werden, dann wird es schwierig. Ja, also fahrzeugseitig wird sich's dann irgendwann ausgehen, aber ich denke, auf der Infrastrukturseite sollte dann in Zukunft der Fokus ja mehr gelegt werden, dass wir zumindest dort eine Förderung haben.
Aber das war schon ein klassisches oder ein praktisches Rechenexempel. Also sprich, wenn die Fördergelder nicht gewährt werden sollten, wovon wir jetzt hoffentlich nicht ausgehen müssen, aber selbst dann wäre über einen Zeitraum von 6 Jahren die Amortisation gegeben. Das richtig verstanden?
Genau, ja. Wir haben für uns mal so einen Case durchgerechnet bei 120.000 Kilometer mit einem Strompreis von, glaube ich, 30 Cent, genau. Dann hätte man ein Fahrzeug eben nach 6 Jahren auf jeden Fall schon günstiger im Einsatz wie ein Diesel. Ja, es ist das Thema wieder Strompreis. Natürlich entspricht es wieder nicht der Realität bei jedem, aber wenn wir gerade an größeren Depots denken, wo ich dann eh schon an der Mittelspannung angeschlossen bin, komme ich da eigentlich auch gut hin. Ja. Gegenüber dem öffentlichen Laden natürlich, was ja auch oft ein Thema ist, ne, da zahle ich ja heute um die 70 Cent, 80 Cent, da ist der Business Case natürlich so nicht möglich.
Wenn man sich umhört bei Unternehmen, die sagen, naja, die Antwort ist die, wenn es keine Fördergelder mehr geben sollte, dann müssen die Anschaffungspreise runter. Aber ist ja gar nicht so einfach in der Praxis, weil die Anschaffungspreise können ja nur runtergehen bei entsprechender Nachfrage, wenn sie auch entsprechende Fixkosteneffekte haben. Das heißt, unendlich wird es da auch nicht weiter runtergehen können, oder?
So ist es, genau. Im Endeffekt ist es die Skalierung. Es ist ein Hochlauf, den wir jetzt am Anfang auch brauchen. Natürlich eine ausgelastete Produktion, ja, um dann eben die Kosten zu verteilen sozusagen. Ja, das ist so.
Und trotzdem, Dirk, haben wir den Faktor 2 bis 3, auch wenn das Fahrzeug jetzt ein Stück weit günstiger sein sollte, als zunächst kommuniziert wurde. Und trotzdem ist es ein Kraftakt, das zu investieren und dieses Kapital zu mobilisieren in der jetzigen Zeit.
Die Unternehmer werden es nicht investieren, zumindest nicht in großen Stückzahlen. Also ich will die Rechnung von Christian in keinster Weise anzweifeln, eher unterstreichen, dass ich da ganz seiner Meinung bin. Aber es ist einfach eine Riesenunsicherheit. Ich habe heute Morgen mit einem großen Mitgliedsunternehmen gesprochen, das 300 Fahrzeuge hat. Der hatte entsprechende E-Fahrzeuge, Angebote angefordert und hat sie heute Morgen allesamt storniert, als er mitbekommen hat, dass es wahrscheinlich keinen dritten Förderaufruf geben wird. Und das ist einfach auch ein Stück weit Planbarkeit von Politik. Ich möchte da nur dran erinnern, wir haben jetzt schon 2 Pleitewellen erlebt. Die erste war beim Biodiesel, wo man den Unternehmern suggeriert hat, investiert in Biodieselfahrzeuge und hat sie dann fallen lassen. Das zweite war bei den LNG-Fahrzeugen, wo die Unternehmer, die darin investiert haben, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die immensen Anstrengungen, die die Hersteller hier unternommen haben, und ich finde, den E-Actros ist wirklich ein sehr gelungenes Fahrzeug geworden. Da sollte man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass der Unternehmer investieren kann und die OEMs auch die Absatzzahlen und ihre Skaleneffekte realisieren können.
Christian, du hast das Kompliment gehört, das Wohlwollen für das neue Fahrzeug. Also da muss man wirklich sagen, kam in der Branche gut an, wurde mit großen Augen auch bewundert. Ihr habt ja auch viele, viele Unternehmen auch nach Hamburg gebracht, um sich das Fahrzeug live anzuschauen. Was die Förderpolitik angeht, du hast es mitbekommen, ihr blickt in sämtliche Weltmärkte. Deutschland wurde lange bewundert für sein Förderprogramm. Inzwischen hat man den Eindruck, dass uns andere Länder da links und rechts überholt haben, oder? Woanders gibt es bessere Förderkulissen.
Naja, vor der Kulissen muss man unterscheiden oder halt Regularien. Ne? Wir haben die Schweiz zum Beispiel mit der Schwerlastabgabe, die regeln das dann über, sag ich mal, dann eine Besteuerung des Diesels. Ne? Das kann ja bei uns jetzt dann auch kommen. Wir haben ja auch das Thema Mauterhöhung jetzt. Vielleicht ist das auch der neue Punkt zu sagen, ich mache den Verbrenner einfach so teuer, dann ist der Elektro irgendwann automatisch günstiger. Die fördern das halt über die Seite. Die Österreicher haben ja das gleiche Förderprogramm wie wir eingeführt und so hat halt jeder so seine eigenen Mittel. Die Niederländer haben dann Einfahrverbote. Wir wollen ja keine Verbote in Deutschland, sondern das ja über andere Möglichkeiten regeln, über den Markt. Ja, aber klar, wenn die Förderung nicht kommt, dann sind wir natürlich erstmal wieder ganz hinten, auch was das Thema ja Zukunftsausblick hingeht als ja Mittelpunkt in Europa.
Und beim Dieselpreis steht ja die nächste Erhöhung schon bevor, nämlich die CO2-Preiserhöhung, wo wir auch dieses Jahr Corona-bedingt ja ausgesetzt bzw. das Ganze auf Eis gelegt haben, ist ja die nächste Stufe schon absehbar, dass es da teurer werden wird. Jetzt muss man aber auch sagen, Thema CO2-Maut wurde angesprochen, die den Diesel-Lkw beträchtlich teurer macht. Dirk, ihr habt eine entsprechende Kampagne gefahren. Wir haben uns in einem Podcast dazu ausgetauscht, plus 83% für das Brot-und-Butter-Fahrzeug, den Euro 6 im Fernverkehr. Aber was eben nicht so zusammenpasst, eigentlich überhaupt nicht, ist, dass man einerseits sagt, steigt um, nach dem Motto, es gibt aber keine Fördergelder. Also so wird dann irgendwie kein Schuh draus.
Ja, und da bin ich bei Christians Aussage, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Förderprogramm, was die Anschaffung angeht oder die Investitionen in die Ladeinfrastruktur, würde ich auch die Ladeinfrastruktur bevorzugen, auch wenn alle Punkte miteinander verknüpft und verbunden sind. Und das ist ja einfach so ärgerlich, dass die Bundesregierung jedes Jahr 7,6 Milliarden nur aus der CO2-Maut zusätzlich einnimmt und das Geld eben nicht in Parkplätze und Ladeinfrastruktur investiert und nicht in entsprechende Förderprogramme. Wenn man nur 10% der Mehreinnahmen in das Programm KSNI für die Anschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge stecken würde, dann wären das 760 Millionen. Da könnte ich rein rechnerisch 5.000 bis 5.500 Fahrzeuge jedes Jahr fördern und hätte einen echten Anreiz für den Mittelstand. Und man würde es auch den OEMs leichter machen, was die Absatzzahlen ihrer Fahrzeuge anbelangt.
Die Ladeinfrastruktur, das ist angesprochen, ist ein echter Stolperstein. Jetzt versuchen ja viele Unternehmen im ersten Schritt selber auf dem Depot was zu installieren, dass man seinen Verteiler-LKW da einsetzen kann. Aber auf öffentlichen Straßen ist es eine Riesenherausforderung. Ich meine mich zu erinnern, dass im Grunde genommen doch auch in diesem Quartal schon die initiale Ausschreibung für ein Netz erfolgen sollte. Habe nichts davon mitbekommen. Wie sehr wird das Thema denn von Seiten der Politik auf die lange Bank geschoben? Weil eigentlich müsste doch der Schritt schon längst erfolgt sein.
Meines Wissens ist die Ausschreibung in den Endzügen, sie ist aber noch nicht entsprechend versandt worden. Aber mit der Ausschreibung ist natürlich nur der erste Schritt getan. Nachher muss das Ganze nachher dann am Final auch noch realisiert werden. Auch da ein großes Lob an die Hersteller, die sich ja auch in einem Konsortium zusammengeschlossen haben, um gemeinsam zu agieren. Und da, glaube ich, kann Christian ein Lied von singen, welche Probleme dort die Hersteller erfahren, die willens sind und mit ihren eigenen Mitteln versuchen, hier den Startschuss zu geben und auch nicht weiterkommen, weil sie an entsprechenden bürokratischen Hürden scheitern.
Genau, da würde ich den Ball auch aufnehmen. Bürokratische Hürde, das ist es auch. Wir würden gerne, aber ja, Thema des Joint Ventures, ja, da sind wir im Ausland gerade auch schneller, da öffentliche Ladepunkte aufzubauen. In Deutschland ist es eben ein bürokratischer Akt, den Strom dann zu bekommen, ne, auch Genehmigungsverfahren, die richtigen Grundstücke auch zu kriegen. Wir ja sind da natürlich eng im Austausch, aber ja, wünschen uns da natürlich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf, weil, wie der Dirk auch schon sagte, es ist ausgeschrieben. Das hilft uns jetzt aber im Moment nicht, weil für den Kunden steht die Zahl 0 da jetzt so faktisch. Und dann wären wir beim Thema Henne-Ei und ohne Ladeinfrastruktur keine LKWs.
Noch einen Punkt würde ich gerne ergänzen. Was mich immer so ärgert, auch es wird immer gerne so dargestellt, als würden unsere Unternehmer am Diesel kleben. Wir haben jetzt schon in dem Podcast, denke ich, mehrfach wiederholt, dass die Teil der Antriebswende sein wollen. Was aber keiner kommuniziert, haben wir denn ausreichend grünen Strom? Wir hatten das schon mal kurz in unserem dritten Podcast. Da haben wir aber einige Zahlen nicht genannt. Wir haben hier einfach mal ausgerechnet, was die Gesamtfahrzeugflotte angeht. Und das ist die Zahl, von der wir, die ganze Flotte soll ja ausgetauscht werden. Wir haben derzeit in Deutschland ca. 28.000 Windkraftanlagen. Wir bräuchten nur für den Straßengüterverkehr ca. 55.000 weitere, rein rechnerische Größe. Und damit ist dann wirklich aber auch die ganze Flotte gemeint, aber 55.000 und 190.000 circa für den kompletten Verkehr, also Individualverkehr, Reiseverkehr und Straßengüterverkehr. Das heißt, wir haben neben den ganzen Problemen, die wir eben skizziert haben, auch noch ein Stromproblem, dass wir ausreichend grünen Strom bekommen, um dann entsprechend auch dem Klima einen entsprechenden Dienst zu erweisen.
Vor allen Dingen, wenn wir den Strom über Windkraft erzeugen wollen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist besonders anspruchsvoll in Deutschland, weil dahinter eben lange Genehmigungszeiten und anderes stehen. Proteste, Bürgerproteste und Beteiligung. Vielleicht geht es dann doch schneller über die Solarenergie. Und dann Frage zurück, der Ball an den Christian, weil ihr ja ganzheitliche Beratungskonzepte auch erstellt. Inwiefern spielt dann immer auch das Thema eigene Stromerzeugung, Photovoltaik, in Verbindung mit Ladeinfrastruktur eine Rolle, beziehungsweise auch eine Rolle, die immer wichtiger wird.
Genau, wie du schon sagst, die immer wichtiger wird. Klar, man muss jetzt die Hochlaufkurve angucken. Wir reden jetzt oft über wenige Fahrzeuge im Einsatz. Nichtsdestotrotz ist unser Ansatz schon zu sagen, lieber Kunde, mach dir bitte jetzt schon Gedanken, wo willst du in 2025, 30 mit deiner Flotte stehen und was brauchst du auf diesem Weg? Ne, das ist auch das Thema Genehmigungsverfahren, Netzanschluss, Erweiterung, dann ja die Mittelspannung anzugehen und so weiter. Und oft ist dann eben schon Ende an der Mittelspannung und dann kommen wir halt schnell zum Punkt auch zu sagen, ja, eine PV-Anlage macht hier durchaus Sinn, externe Stromerzeugungsanlagen werden benötigt, ein Batteriespeicher macht Sinn, um eben dann auch die Lastspitzen zu umgehen. Das sind tatsächlich dann ja Projekte, da rede ich von vielen, von Flottenelektrifizierung. Nichtsdestotrotz sollte das ja natürlich das Ziel sein, sodass ich mir heute schon darüber Gedanken machen muss, wo ich eben dann in der Zukunft sein möchte und dann auch die richtigen Schritte angehen muss, heute schon. Ja.
Und genau aus dem Grund war es auch eine zentrale Forderung in der zitierten Pressekonferenz von Daimler, MAN, DSLV und BGL. Wir brauchen hier eine koordinierende Funktion seitens der Politik. Am besten das Bundeskanzleramt in Verbindung mit dem Wirtschaftsministerium, dem Verkehrsministerium und dem Finanzministerium. Weil was wir in dem Dialog mit der Politik immer wieder feststellen, dass sich die unterschiedlichen Häuser gerne die Verantwortlichkeiten hin und her spielen und zuschieben. Und hier sind alle gefordert, wenn wir wirklich dem Klimaschutz einen Dienst erweisen wollen, dann geht das nur gemeinsam. Hersteller, Nutzer und die Politik muss die Rahmenbedingungen in den genannten Feldern schaffen, unter Einbeziehung aller relevanten Ministerien.
Wir reden in diesem Podcast Klartext und wir haben unsere 20 Minuten, unser Ziel schon überschritten. Aber das war von Dirk schon fast das Schlusswort. Er hat angesprochen, dass es ganze Chefsache werden muss. Der Kanzler selber muss den Blick darauf haben, dass es gelingt. Und deshalb brauchen wir beim Klimaschutz und der Transport- und Logistikbranche keine Politik der Augenklappe, sondern ein bewusstes Hinschauen, damit das Ganze auch zum Erfolg geführt wird. Und ich habe deutlich rausgehört, herstellerseitig und verbandseitig, unternehmensseitig, alle sind gewillt, ihren Beitrag zu leisten. Das sind gute Voraussetzungen. Vielen lieben Dank, Dirk. Vielen lieben Dank, Christian, für diesen Podcast. Es war wie immer sehr gewinnbringend, inspirierend und hat Spaß gemacht.
Sehr gerne und noch einen schönen Tag.
Genau, danke an euch und schönen Abend euch noch.
Das war Klartext Logistik, ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.